Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Frau Hotum, Frau Gerburg Hotum. Herzlich willkommen, Gerburg.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz für dich in diesem Moment?
Für mich ist er absolut glaubwürdig, aber in unseren Breitengraden wird er nicht immer so gelebt.
Du hast, Gerburg, schon früh dich spezialisiert auf das Lesen von Gesichtern. Man nennt das auch Face Reading. Du liest in den Gesichtern von Menschen und erkennst dort Fähigkeiten, Eigenschaften und Potenziale, die tief im Inneren schlummern. Für dich ist die Sprache des Gesichts zur zweiten Muttersprache geworden. Du bringst dieses Wissen seit 20 Jahren im Personalmanagement, Recruiting und im Vertrieb ein. Was ich auch von dir weiß und in Erfahrung gebracht habe, dich zeichnet die Liebe zu Menschen und eine echte Begeisterung für Face Reading aus. Es macht mir den Eindruck, du hast deine Berufung gefunden. Möchtest du gerne noch was hinzufügen?
Das bedarf keine Ergänzung mehr. Das ist genau das, was ich so bezeichnen würde. Ich lebe das, was ich liebe.
Wunderbar, dann freue ich mich, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr in das Thema einsteigen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer unbedingt wissen wollen, auch am Praxisfall, hui, was ist das Face Reading und wieso kann man das in der Wirtschaft, die doch eigentlich immer so auf skalierbare Verfahren Wert legt, einsetzen? Damit wir jetzt schnell reinfinden, würde ich dich ja mal bitten, ja, können wir das nicht mal in der Praxis mit mir ausprobieren? Wie funktioniert das? Was muss ich jetzt machen?
Du musst mich nur anschauen. Also auf den ersten Blick kann man schon sehr viel sehen und das hilft im Alltag natürlich in allen Zusammenhängen mit Menschen, im Gesprächen, im Vertrieb, in der Auswahl von Mitarbeitern. Und wenn ich ein Gesicht sehe, kann ich auf den ersten Blick schauen. Natürlich kann ich auch tiefer schauen. Das, was wir jetzt machen, wäre praktisch die Hauptmerkmale in deinem Gesicht erkennen und benennen. Weil jeder Aspekt im Gesicht hat natürlich eine Botschaft. Über jeden Aspekt könnte man jetzt sehr, sehr tief reden, weil alles eine Aussage hat. Die Stellung des Aspektes, die Ausrichtung, die Größe, die Proportion und so weiter. Und wenn ich jetzt bei dir im Gesicht beginne, das Lesen ist praktisch wie ein Buch von oben nach unten, Zeile für Zeile, Aspekt für Aspekt. Und das, was ich lesen kann, ist sozusagen der Klappentext des Buches. Also das heißt, ich erkenne auf den ersten Blick, was beinhaltet denn die Person, die vor mir steht. Die Tiefe wäre dann eine tiefere Lesung. Bei dir ist es so, vom Haaransatz angefangen, über die Stirn, du bist ein sehr offener Mensch, du bist intellektuell begabt. Also das heißt, du hast einfach auch die Fähigkeit, sehr viel mit deinem Gehirn zu denken. Das zeichnet viele Menschen natürlich aus, aber es ist oft ein Unterschied zu erkennen, denkt jemand viel nach oder ist er sehr schnell in seinen Reaktionen. Bei dir ist es so, dass du Konzepte erarbeiten kannst, von oben runter gesehen. Und das ist insofern sehr praktisch, weil bei den Augenbrauen weitergeschaut ist es so, dass man erkennt, dass du eine natürliche Autorität mitbringst. Das heißt, die kräftigen Augenbrauen sind immer ein Zeichen dafür, dass ich eine Person habe, die sehr stark wirkt und damit auch auf andere ganz automatisch das Gefühl vermittelt, hier habe ich eine natürliche Autorität. Diese Person weiß, was sie tut, die weiß, wie es vorangeht und ich kann ihr folgen. Also das heißt, es ist was Positives, wenn man es positiv nutzt natürlich. So. Gleichzeitig zeigen deine Augenbrauen, dass du pragmatisch angelegt bist, dass du einen gesunden Pragmatismus hast, der aber durchaus mit einem gewissen Harmoniebedürfnis einhergeht. Das heißt, du möchtest Harmonien schaffen und du schaffst das auch, indem du Menschen nicht zu nahe trittst. Das heißt, einerseits trittst du nicht zu nahe, andererseits schaffst du sehr schnell Nähe, wenn die Menschen das möchten. Du bist ein Mensch, der Verbindungen braucht, zur Verbindung zu Menschen aufbaut, um dann mit ihnen arbeiten zu können. Aber die Verbindung zu Menschen ist erstmal wichtig, steht im Vordergrund. Und von der Nase her sehen wir, da ist eine Führungspersönlichkeit. Diese Person weiß, wo es lang geht. sozusagen deiner Nase nach. Und sie endet in einer runden Spitze, was die Neugier zeigt, die du ins Leben bringst. Das heißt, bei dir ist es immer so, dass du erfahren möchtest, dass du wissen möchtest, dass du neues Wissen aufsaugst wie ein Schwamm, um es dann eben mit deinem guten Denkvermögen zu verarbeiten. Im Kinn sehen wir einerseits die Fähigkeit zur Durchsetzung. Wir sehen aber auch einen starken Hang zu Perfektionismus und auch den Wunsch, die Dinge kontrollieren zu können.
Das sieht man am Kinn.
Am Kinn sieht man das, aber auch. Gesagt,
ganz kurz, da uns die Hörer ja nicht sehen können, wir sehen uns ja gerade. Was ist denn da jetzt an dem Kinn? Dann können vielleicht die Hörer überlegen, was haben sie für ein Kinn.
Dein Kinn ist praktisch eher eine lange Version, die vorne relativ schmal zuläuft und eher lang ist. Im Seitenprofil könnte man vielleicht noch mehr sehen, aber das sehen wir jetzt im Frontprofil. Okay. Und wir sehen, dass die rechte Seite etwas länger ist als die linke Seite deines Kinns. Das heißt, im beruflichen Kontext möchtest du die Kontrolle stärker bewahren. Im privaten Kontext ist es so, dass du dann eher mal locker lassen kannst. Und wenn wir den Mund nochmal genauer anschauen, dann sehen wir einen Mund, der in dem unteren Bereich gefüllt ist und relativ breit ist. Und das spricht für einen Menschen, der der Kommunikation zugeordnet wird.
Aha. Was ist für dich eigentlich eine natürliche Autorität? Was bedeutet das genau für dich so?
Also natürliche Autorität kann man ganz gut beschreiben, wenn man einen Menschen vor sich hat, wo man eigentlich gar nicht die Fragen stellen muss, zu sagen, kann der was oder kann der nicht? Ich sehe ihn an und habe das Gefühl, auch unbewusst, ja, das, was er nach außen trägt, das kann der auch. Der verstellt sich nicht. Und wir alle sind ja von Geburt an gewissermaßen Gesichtleser. Das, was ich mache, ist, es zu benennen, in Worte und Sätze zu fassen. Aber wir sind von Geburt an Gesichtleser und wir spüren natürlich, was unser Gegenüber mitbringt. Und die natürliche Autorität ist praktisch die Wirkung, dass ein Mensch gerne folgt und sagt, hier kann ich was lernen, hier kann ich zuhören, hier fühle ich mich positiv aufgenommen.
Das ist interessant, weil das tatsächlich auch die Rückmeldung von vielen ist. Und spannend fand ich auch oft diese Rückmeldungen in meinen Anfängen meiner Seminartätigkeit, dass die Leute, wenn ich gefragt habe, was fandet ihr jetzt da irgendwie besonders interessant oder spannend, dann war es eher so dieses, ja, bei dir kann man erstmal ankommen und man kann Mensch sein. Und es sagten mir Leute, die in Führungspositionen waren und wo ich dann selber auch erschrocken bin, weil ich gemerkt habe, okay, das sagt ja indirekt auch aus, dass sie hier sonst nicht Mensch sein dürfen.
Ja, das wäre überspitzt formuliert. Also viele Menschen, die diese natürliche Autorität haben, stellen auch irgendwann im Leben fest, dass sie sich um Führungspositionen nie wirklich haben bewerben müssen. Man hat sie ihnen schier angetragen.
Ja, das stimmt.
Also das ist auch was mir so gegangen ist, wo ich mich später immer gefragt habe, warum hat man mir das eigentlich aufgetragen? Warum war ich sofort immer in Führungspositionen? Danach habe ich nicht gerufen. Also ich habe mich im Alter zwischen 20 und 30 eher unsicher gefühlt. Aber die Augenbrauen waren immer stark.
Also was ich jetzt natürlich interessant finde, ist, dass du hast es ja, vielen Dank dafür, du hast es ja sehr schön auch beschrieben jetzt, woran man was wie sieht. Jetzt möchte ich natürlich auch, ich bin ja Dialektiker, die auch richtig erkannt, dass ich gerne akademisch auch die Dinge anschaue, aber auch die Intuition da ist. Also bei mir ist das eine Mischform. Und gleichzeitig frage ich jetzt aber, wenn es Menschen hören, das ist ja zunächst mal visuell. Jetzt nimmt ein Mensch ja auch Fahrt auf im Leben und da gibt es mal Dinge, die gut laufen, dann gibt es mal Dinge, die schlecht laufen. Und ich denke, das Gesicht, das ist ja das Spannende auch, das entwickelt sich ja auch. Inwieweit kann man das dann aber dann auch erkennen? Ich meine, du gib uns doch gerne noch mal ein Beispiel dann im zweiten Schritt, wie du dein Unternehmen im Recruiting oder im Vertrieb arbeitest. Wie kann man das dann an die Hand geben, dass man die Ist-Situation hat, also wie jemand jetzt sich im Moment verhält? Ich stelle mir das nämlich gar nicht so einfach vor, weil in so einer Situation will ja jemand was, der passt sich an die Situation an. Und wie kann man aber auch erkennen, Dinge, die sich dann vielleicht ändern aufgrund von Lebensphasen oder Krisen oder positiven Dingen, die man erreicht hat?
Also grundsätzlich kann man sagen, das ist so ein netter Spruch, man kommt mit einem Gesicht auf die Welt. Das hat man sich selber nicht ausgesucht, aber mit 40 ist man selbst verantwortlich für sein Gesicht. Und das bringt vieles mit sich. Also im Recruiting kann man natürlich erkennen, anhand des Gesichtes, wo sind die Hauptfähigkeiten. Okay. Man kann erkennen, habe ich jetzt einen eher kreativen Mensch vor mir? Ist das jemand, der eher so kreativ und unkoordiniert arbeitet, für Außensehende betrachtet? Unkoordiniert ist ja nicht immer gleich unkoordiniert.
Aber ich mal schnell, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde es so knallspannend. Woran würdest du das wiederum festmachen? Weil das ist ja dann wahrscheinlich was ganz anderes wieder.
Also meistens sind es Ideengeber und man kann es unter anderem an der Stirn erkennen, an den Stirnfalten, die mehrfach unterbrochen sind. Das heißt, wenn die Falten auf der Stirn hin und her springen, gefühlt von außen betrachtet, dann kann man sagen, da ist viel Ideenreichtum, aber selten wird die Idee zu Ende gebracht. Das heißt, es sind Menschen, die eher die Ideen mitbringen. Die brauchen wiederum jemanden, der die Ideen aufnimmt und sie zu Ende führt. Der sie durchdenkt. Und dann, wenn ich das sehe, kann ich sagen, was brauche ich denn jetzt aktuell für mein Team? Brauche ich jemanden, der Kreativität mitbringt, der Individualität mitbringt? Auch das kann man an verschiedenen Aspekten sehen, unter anderem an der Innenhelix des Ohres. Und man kann erkennen, habe ich hier einen sehr strukturierten und einen sehr genauen Menschen? Dann kann ich die beiden in ein Team zusammenbringen. Aber natürlich sollte ich auch die beiden sich kennenlernen lassen in ihren Fähigkeiten. Also da sind wir dann beim Thema Teambuilding. Was bringt ein Team mit, aus verschiedenen Richtungen betrachtet? Wir können uns dann ganz anders anerkennen, weil wir sehen, was unser Gegenüber für Fähigkeiten hat. Und dann muss ich nicht gerade diesen ideenreichen Kreativen die Excel-Tabellen schreiben lassen.
Genau.
Was für Schwerpunkte möchte ich jetzt besetzen? Mhm. Und dann bringe ich die Menschen an den Punkt, wo sie wirklich effektiv sein können. Mhm. Und ich sperre einen Kreativen nicht in ein Zeitkorsett von 8 bis 5, sondern ich sage, du hast freie Zeiteinteilung. Dann, wenn du am kreativsten bist, dann darfst du auch arbeiten. Ja. Jemand, der eher strukturiert veranlagt ist, der möchte möglicherweise ganz feste Zeiten. Das sind auch die Menschen, die möglicherweise sich immer den gleichen Platz aussuchen und da auch ganz viel Sicherheit rausziehen, damit sie gut arbeiten können. Die sind dann nicht geeignet für das mobile Büro.
Ja, ja. Verstehe ich gut. Jetzt habe ich eine Vorstellung und auch die Hörer, wie man das bei der Führungskräftemaßnahme oder in der Teamentwicklung einsetzt. Das, was du machst mit Gesichterkennung, das mache ich ein Stück weit auch mit Sprache. Also, dass man eben auch raushört, ja, an der Sprache und an der Stimme und an der Tonalität und dann auch mit der Zeit herausfindet, ob jemand eher strukturiert ist, eher kreativ. Und wenn man ein Team schön bildet, finde ich, dann kann man auch wunderbare Expertenduos zusammenbringen. Ja,
das ist so.
Und wie überzeugst du dann Entscheider von deiner Dienstleistung, die das noch nicht kennen? Weil ich kann mir gut vorstellen, die Skepsis ist groß. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die erstmal denken, das ist Hokuspokus, oder? Die Vorurteile sind schon da, oder?
Das ist natürlich ein gängiges Vorurteil, aber wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, dass man sich eigentlich schon seit der Menschheitsgeschichte im Grunde überall in allen Hochkulturen damit beschäftigt hat. Das ist keine ganz neue Erfindung. In Mitteleuropa ist es teilweise ein Stück weit ausgestorben. Aufgrund verschiedener Vorkommnisse im Mittelalter waren bestimmte Menschen auch nicht en vogue. Also das heißt, man wollte sie nicht haben. So wie man Hexen verbrannt hat, waren es auch Gesichtleser, die es durchaus auch in Europa gab, die man ausgeschaltet hat, weil die ja erkennen konnten, was andere nicht erkennen können. Wir wissen heute, dass die Menschen, die man verbrannt hat, als Hexe diffamiert, dass das meistens Menschen mit großem Wissen waren.
Ja.
Und das wollte man nicht. Wenn man in andere Länder schaut, dann weiß man, das Gesichtlesen ist, wie gesagt, überall. Und in China zum Beispiel ist es noch aktiv vorhanden. Das heißt, es ist dort ein fester Bestandteil in der Arbeitswelt. Man schaut, wenn man ein neues Team bildet, mit einem Gesichtleser drauf, bringt der Mensch die Skills mit, die wir brauchen, und bringt er auch die Teamfähigkeit mit, die wir hier brauchen? Oder ist es jemand, der hier das Team sprengen würde? Und wenn ich Menschen überzeuge, dann tue ich das meistens mit Praxisbeispielen. Also ich habe über viele Jahre Menschen rekrutiert für Firmen. Und die Trefferquote war einfach für sich überzeugend. Dann kam eher im Nachgang die Frage, wie geht das? Also man kann natürlich mit vielen Hilfsmitteln Menschen erkennen, aber mit dem Gesicht geht es schneller. Und wenn ich eine Person als Bewerber vor mir sitzen habe, dann schaue ich in das Gesicht und dann spreche ich mit ihm ja darüber, was ich sehe. Und dann stellt sich häufig heraus, dass der oft mit ganz andere Dinge oder noch viel mehr Dinge mitbringt, als er aufs Papier schreibt. Und dann kann man ihn viel genauer zuordnen. Und tatsächlich habe ich im Rahmen von Führungskräftetraining oder auch Vertriebsseminaren den Menschen gezeigt, was man sehen kann. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Erkenntnis, dass man das selber auch feststellt. Ja, das ist so. Und so wie ich bei dir auf den ersten Blick hinschaue, kann ich natürlich jedem das mit an die Hand geben und dann entscheidet jeder selber, stimmt das oder stimmt das nicht.
Ja, das ist richtig.
Und das Überraschende ist, es stimmt in den allermeisten Fällen.
Ja, die Frage, die sich mir natürlich auch auftut, wir leben ja jetzt heute in so einer Gesellschaft, die ja auch sehr viel an sich rumdoktert und rumoptimiert.
Das stimmt.
Also ich will damit sagen, angenommen, die Augenbrauen, was ich ja nie machen würde, weil ich war schon übrigens immer ein Freund von Augenbrauen, immer. Das ist ganz erstaunlich. Ich würde die nie total dünn machen lassen, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das ist ja eine Geschmacksfrage. Das darf jeder machen, wie er will. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die machen die entweder dünn oder machen sie ganz raus und dann kann man Lippen noch verändern und also du weißt, die Schönheitsgeschichten. Wie ist denn das, wenn das verändert wird? Oder es kann ja auch jemand einen Unfall haben, dann ist sein Ohr halt anders als vorher. Oder eine Nasenoperation. Das wird ja oft auch nicht in Lesen aufgeschrieben.
Nee, das ist komplett richtig und die Frage kriege ich immer wieder gestellt, die Frage ist auch berechtigt. Tatsächlich sieht man ja verschiedene Fähigkeiten an verschiedenen Aspekten. Die meisten Menschen haben nicht alles im Gesicht verändern lassen, weil wir jetzt nicht mit Michael Jackson zu tun haben, haben wir meistens mit Menschen zu tun, die das meiste noch natürlich belassen. Häufig sind es nur einzelne Bereiche, die verändert werden. Bei den Augenbrauen, das ist das älteste Teil im Gesicht sozusagen, das man verändert und das ist auch in der Mode unterworfen. Wenn wir jetzt in die Geschichte zurückgucken, dann haben wir Marlene Dietrich zum Beispiel als Beispiel. Wenn man Marlene Dietrich denkt, dann hat man gleich das Bild vor Augen. Die Augenbrauen sind extrem nach oben gezupft und sehr dünn. Richtig. Und das entsprach der Zeit damals eine Art, rühr mich nicht an, bleib mir vom Leib. Also eine gewisse Distanziertheit drückt man mit der sehr starken Entfernung der Augenbraue zum Auge aus. Okay. Und auch dieses Dünne ist dieses Sensible. Also je dünner die Augenbraue, umso mehr kann man die Sensibilität mutmaßen. Wenn man das dahin versucht zu entwickeln, dann möchte man damit was zum Ausdruck bringen, was einer Mode unterworfen ist. Man möchte das Gleiche simulieren sozusagen. Ja. Das sieht man ja auch bei den ganzen Instagram-Gesichtern, die mehr oder weniger alle austauschbar sind.
Ja.
Da präparieren sich Menschen ihre Augenbrauen sehr kräftig und dick und können aber nicht erfüllen, was dahinter steht. Das heißt, sie versuchen eine gewisse Stabilität und Autorität zu demonstrieren, die ist aber gar nicht vorhanden. Da wird schwierig, weil wir dem nicht folgen können.
Richtig, und da sprichst du übrigens Thema an, was ich so brennend auch verfolge, weil ich bin immer den Fokus auf innere Sicherheit. Also auch beim Thema Rhetorik, da habe ich ja gestartet mit Rhetorik-Schwerpunkt Persönlichkeitsbildung. Da ist immer wichtig die innere Sicherheit. Und es gibt im Grunde nur zwei Themen, um die es geht. Verantwortungsübernahme und vorher muss man durch die Angst. Und das kann man einmal im Rhetoriktraining lernen. Dann, wenn man einmal weiß, wie man mit Lampenfieber umgeht und wie man sein Schutzprogramm zum professionellen Programm hat, das man selber starten kann, dann kann man eigentlich voranschreiten und viele Herausforderungen meistern. Und da ist aber nur so, dass ich mir oft sage, was du ansprichst, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass viele sich nichts Gutes tun, wenn sie sich optisch so geben, als ob sie schon der große Manager sind und innerlich die Seele und das Ganze noch gar nicht mitkommt. Und da wollte ich nur wissen, das siehst du, da kannst du das dann auch, also kannst du das dann auch herausfinden? Oder ist es manchmal so, dass du da einfach manchmal halt auch sagst, naja gut, da bin ich jetzt, haben wir es eingestellt jetzt und jetzt hat sie herausgestellt, war doch nicht.
Also dazu gäbe es natürlich auch verschiedenste Aspekte, aber natürlich kann man erkennen, ist jemand eine Führungspersönlichkeit oder nicht. Das können wir an verschiedenen Aspekten auch wieder erkennen. Und wenn jemand zum Beispiel eine sehr dominante Nase bekommt in der Pubertät, dann merken wir schon anhand der Veränderung vom Kleinkind zu Pubertierenden, auf einmal ist da eine starke Persönlichkeit. Auf einmal haben wir einen Menschen, der eine eigene Meinung vertritt. Und das Phänomen ist eigentlich, dass gerade eine große Nase von meistens Mädchen nicht gerne akzeptiert wird. Das heißt, sie möchten die Nase eher kleiner operieren. Tatsächlich möchte ich damit unsichtbarer werden, weil eine große Nase bedeutet, ich muss meinen Raum einnehmen, ich habe eine natürliche Präsenz und diese Präsenz darf ich füllen. Und man erkennt natürlich im Werden des Gesichtes, an welcher Stelle steht es aktuell. Ist es noch eine unsichere, aber zukunftsträchtige Nase oder ist es eine Nase, die bereits voll da ist und zu sich stehen kann?
Sehr interessant.
erkennt man gut. Und wenn man da vielleicht ein Bild vor Augen haben mag, das nehme ich ganz gerne, weil das jeder so aus der Presse kennt. Die Letizia von Spanien, die hat man damals bei der Hochzeit gesehen, eine wunderschöne Frau, die eine sehr starke Nase hat, die sehr engagiert ist und eine Nase, die einfach sich sehr einbringt, die bis zum Äußersten geht, die einfach etwas bewegen will. Und heute ist es immer noch eine schöne Frau, aber sie hat eine kleine Nase.
Man sieht die
Und
Anpassung.
wunderbarerweise, man sieht sie gar nicht mehr so wirklich. Sie ist eingefügt.
Ja, sie ist
Da,
eingefügt.
genau, da ist passiert, was manchmal passiert, wenn man die Operation macht, kann man etwas anstreben, was man dann auch erfüllt, indem man sein Verhalten ändert. Ob sie das jetzt glücklich macht, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist ähnlich wie mit dem Phänomen Ohren anlegen lassen. Auch Ohren sind so ein spezielles Thema. Ohren sagen ganz viel und sind sehr aussagekräftig, insbesondere wenn sie abstehen. Viele kleine Kinder haben abstehende Ohren und in unserer Gesellschaft heißt es dann, oh Gott, das arme Kind wird ja gehänselt. Dem muss gar nicht so sein. Tatsächlich ist seit dem Mittelalter das Abstehen der Ohren ein Makel. Aber die Frage ist, warum? Was bedeuten diese Ohren denn, wenn sie abstehen? Wenn sie abstehen, heißt es, ein Mensch möchte positiv die Welt verändern. Der ist vielleicht ein bisschen anders im Denken als andere. Die haben meistens ganz andere Ideen und können mit neuen Ideen neue Wege finden. Und wenn wir schauen, im Mittelalter war das nicht gewünscht. Da wollte keiner, dass jemand kommt, der irgendwas verändert. Also hat man die Ohren angelegt, indem man Tücher drum gebunden hat. Später hat man das als Operation völlig selbstverständlich mit Kindern gemacht. Im letzten Jahrhundert, auch in diesem Jahrhundert, macht man das noch, weil das ja so ein Makel ist. Aber die Frage ist ja, was steht denn dahinter? Und wenn wir Weltveränderer anschauen, wie Mahatma Gandhi, der hatte echt abstehende Ohren. Und es gibt sehr viele andere Beispiele von Weltveränderern, die diese abstehenden Ohren auch haben.
Sehr interessant, ja. Ja, sehr interessant.
Ja,
Was
und
mich
so werden
interessiert,
beim Gesichtlesen manche Aspekte, die einen stören im Gesicht, auch plötzlich gar nicht mehr störend, weil Menschen, die verstehen, was ihr Gesicht sagt, können sich damit natürlich ganz anders auch wohlfühlen und brauchen es nicht mehr kritisieren.
ist richtig, du bist in einer Familie mit 6 Kindern groß geworden.
Korrekt, ja.
Erzähl doch mal, wie du überhaupt zu deiner Berufung gekommen bist, aufgrund dieses vielleicht zunächst mal Mankos.
Ja, also Manko ist relativ, es ist ein Teil meiner Geschichte, der aus heutiger Sicht wunderbar ist, weil er mich zu dem gebracht hat, was ich bin. Aber es ist natürlich so, wenn man in einer Großfamilie aufwächst, ist es natürlich nicht so einfach, gesehen zu werden wie als Einzel- oder Zweierkind. Ganz klar. Das heißt, ich bin als Jüngste geboren, alles andere als geplant, was man sich vorstellen kann. Und mit einem gewissen Abstand, es waren nur 3 Jahre, aber der größte Abstand in der Geschwisterreihe und die Parteien waren schon praktisch gesetzt. Das heißt, ich war sowas wie ein Anhängsel, ein bisschen unterm Radar gelaufen und habe immer auch so das Gefühl gehabt, ich gelte hier nicht, ich werde nicht gesehen. Das ist ja sehr subjektiv, das muss gar nicht so wirklich sein, aber das, was ankommt beim Kind, ist natürlich, ich möchte auch gesehen werden. Ich war dann ein Stück weit auch ein altkluges Kind, weil ich dachte, mit dieser Altklugheit bin ich wenigstens vernünftig und da kamen dann auch sehr viele lustige Episoden, aber das ist eine andere Geschichte. Aber mich hat dieses Nicht-Gesehen-Werden sehr lange begleitet, teilweise auch über eine Krankheitsgeschichte, die dann die Haut betroffen hat. Das ist auch so ein Thema, wo man sagt, ja, nicht gesehen werden oder bloß nicht gesehen werden. Also ich habe mich für den Weg erst entschieden, lieber nicht so sehr im Mittelpunkt zu stehen und eher weiter unterm Radar zu bleiben. Aber als ich in die Berufswelt eingetreten bin, war ich relativ schnell dennoch in Führungspositionen. Und das ging immer so eine Weile, dass das so eine zwiegespaltene Situation für mich war. Ich wollte nicht angesprochen werden. Ich war ein Mensch, der immer flammend rot wurde, wenn man ihn angesprochen hat. Andererseits hatte ich aber natürlich schon auch eine gewisse Grundautorität, die ich mitgebracht habe. Und die war mir nicht so bewusst. Mir war nur meine Unsicherheit bewusst. Und das ging sehr lange, bis ich in dem Bereich Personalmanagement gelandet bin und auch im Vertrieb gearbeitet habe und zeitgleich praktisch das Gesichtlesen kennengelernt habe, wiederum durch einen Zufall, weil ein Freund mich eingeladen hat zu einem Seminar und ich neugierig genug war, da teilzunehmen. Und da war ich Anfang 30 und buchstäblich das erste Mal hatte ich das Gefühl, hier sieht mich jemand. Weil die Dame, die das Seminar gehalten hat, die kannte mich nicht und die hat im Grunde aufgrund meines Aussehens mir Dinge ins Gesicht gesagt, die ich niemals von mir selber behauptet hätte, weil das wäre ja eventuell, ja, auf, wie soll ich sagen, angeberisch oder sonst was gewesen, dass ich Kommunikation kann, wusste ich natürlich, aber ich habe mich eher auf Schriftliche beschränkt. Ich wollte natürlich nicht vor Menschen sprechen. Es war mir auch äußerst unangenehm, dass ich irgendwo auftrete, vor Menschen spreche. Das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, aber sie hat gesagt, das ist genau das Thema. Probier's. Du wirst es können.
Ja.
Und natürlich war das eine gewisse Rückversicherung, wo ich dachte, naja, ein Versuch ist es ja wert. Boah, und siehe da, es hat funktioniert.
Hat funktioniert und du hast ja einen enormen Weg dann hingelegt. Weißt du, was ich unglaublich spannend finde? Dass genau dieses Thema, also meine Leidenschaft zum Thema Rhetorik ist ja die, ich habe es ja nicht nur wissenschaftlich studiert, sondern ich wollte es in der Anwendung studieren. Das war nochmal 4 Jahre extra parallel dann im Studium, weil ich immer den Mentoren hatte, die immer das Konzept hatten, Persönlichkeitsbildung, also Rhetorik, nicht Techniken, oder irgendwie so, was die manchmal im TV-Studio lernen, dass man die Gestik nicht mehr verwenden darf oder so, sondern im Gegenteil, es ging eher darum, Rhetorik als Schwerpunkt mit Persönlichkeitsbildung, das heißt, die Unsicherheiten überbrücken, indem man gesehen wird und gerne nach vorne geht und so weiter. Und das finde ich faszinierend zu hören, dass das ja dein Weg war und dass du jetzt genau über dieses, was mir immer so wichtig ist, dieses ein Rhetoriktraining kann so viel bewirken, ja, weil man dann das, was du erlebt hast, plötzlich blüht man auf und macht das, was einem wichtig ist. Das finde ich faszinierend.
Ja, also das ist insofern spannend gewesen, genau, also dass ich es am eigenen Leibe erst erfahren habe und dann ein weiteres Seminar gemacht habe, weil ich gesagt habe, das muss ich lernen.
Ja, genau.
Und seit der Zeit habe ich es für mich als meinen Werkzeugkoffer betrachtet, weil ich Menschen liebe und immer mein Grundansinnen war, Menschen zu verstehen, warum tun sie, was sie tun. Weil ich selber oft in der Situation war, ich wusste nicht, habe ich es jetzt richtig gemacht? Ich war in der persönlichen Bewertung und habe gedacht, bestimmt habe ich was verkehrt gemacht. Aber wenn man erkennt, was das Gegenüber mitbringt, dann geht man raus aus dieser Selbstverurteilung und muss auch nicht mehr sich selbst abwerten, sondern man erkennt, was das Gegenüber mitbringt und dass es oft nichts mit mir zu tun hat, sondern mit dem Gegenüber, was das Ergebnis des Gespräches ist. Und das macht Gespräche leichter, es macht den Umgang mit Menschen leichter und es beflügelt einen regelrecht, wenn man weiß, womit man zu tun hat.
Ja, es beflügelt. Und was ich ja eben auch so schön finde, was man eben in der Rhetorik lernt, was du gerade auch sagst, dass es eben dieses Gesetz in der Rhetorik, dieses Regelwerk geht nicht durch den Filter richtig oder falsch, sondern immer, was ist angemessen. Und wenn man das mal weiß, dass man für sich festlegen darf, was angemessen ist und einem auch andere spiegeln, was sie alles Tolles an einem sehen, dann finde ich, ist das so, wie du schon sagst, dann beflügelt das. Und dann kann man auch so, wie ich das immer nenne, Golden Tiger Bird werden, weil der hat ja auch Flügel, ist fokussiert und macht das, was er will und geht regelmäßig
nach der Perspektive. Genau.
Ich sehe schon, du bist ein Golden Tiger Bird. Ich fasse an der Stelle noch an, wobei mich noch eins schnell interessiert. Und zwar, was ist deine Vision jetzt? Also wo willst du dich weiterentwickeln? Oder sagst du, im Moment ist alles prima und ich habe gar nicht jetzt weiter was vor?
Da bin ich der falsche Mensch für. Ich habe immer das Bestreben, mich weiterzuentwickeln, ganz klar. Das war immer mein Ziel. Ich wollte immer hinter die Dinge schauen. Ich wollte Dinge verstehen, insbesondere eben Menschen verstehen. Und mein Fokus und Ziel ist es darüber hinaus, über die Face-Readings, die individuell den Menschen helfen, den Menschen auch das Gesichtlesen beizubringen als Sprache, dass sie einfach mit dieser Sprache besser durchs Leben gehen können, leichter durchs Berufsleben. Weil das Berufsleben ist einfach auch ein sehr starker Fokus von mir. Da habe ich die letzten 25 Jahre drin verbracht, Menschen neu zu orientieren, ihnen auch die Augen für sich selber zu öffnen und sich selber anerkennen zu können, um zu sehen, was sie tatsächlich erfolgreich nach außen bringen können und mit welchen ihrer Fähigkeiten sie künftig Erfolg kreieren können, und zwar leicht, ohne sich mühen zu müssen. Denn das ist auch so ein Hauptschwerpunkt, dass viele Menschen zwar erfolgreich sind mit dem, was sie gelernt haben, aber das haben sie aufgrund ihres Intellekts gelernt, nicht aufgrund ihrer Freude. Wenn man mit Freude das macht, was man kann, mit den Fähigkeiten, die einem gegeben sind, dann geht der Erfolg praktisch automatisch. Und da geht der Erfolg leicht.
Danke dir herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir herzlich für deine Antworten zu dem wunderbar spannenden Thema und deinen Einblick in dein Leben und in deine Berufung. Ich fasse an der Stelle zusammen. Wir wissen jetzt, was Face Reading ist und auch am Praxisbeispiel bei mir deutlich gemacht. Wir wissen auch, wie du das jetzt beruflich seit über 20 Jahren einsetzt, warum es deine Berufung geworden ist und dass du auch für dich festgestellt hast, wie wichtig es ist, dass du mit Anfang 30 wirklich mal gesehen wurdest. Und dass du gemerkt hast, das ist entscheidend, gesehen zu werden. Es ist auch für dich jetzt wichtig geworden, beim anderen zu aktivieren, ich sehe was, was du nicht siehst, und das in Worte zu packen, die verstehbar sind, die nachvollziehbar sind, die schlüssig sind. Und du hast ja einfach auch zur Aufgabe gemacht, Unternehmen da aktiv zu unterstützen mit dieser Expertise. Erfolg darf leicht sein. Ich übergebe dir das Wort, schließ gerne ab.
Ja, also ich kann nur jeden ermutigen, seinen Weg leichter zu gestalten und tatsächlich den Weg zum leichten Erfolg zu gehen. Und für mich ist da der Blick ins Gesicht, ins eigene Gesicht zur Persönlichkeitsentwicklung und ins Gesicht des Gegenübers, um besser verstehen und annehmen zu können, achtsam und wertschätzend mit Menschen umgehen zu können, ist für mich der wichtigste Weg überhaupt. Und das macht einfach das Leben besser.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.